Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wir stecken noch mitten in der Pandemie, auch wenn wir in einer Phase der Lockerungen und neuen Vertrauensübungen sind. Wochenlang wurden allerdings so manche Grundrechte vorübergehend außer Kraft gesetzt. Die Grundrechte sind nicht dauerhaft in Gefahr, aber ich bin mir nicht sicher, ob es nicht doch die ein oder andere Situation gab, die nicht ganz verfassungskonform war. Das sagte Andreas Voskuhle, bis vor wenigen Tagen noch Präsident des Bundesverfassungsgerichts, in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit. Seine Bedenken werden von Historikern und Juristinnen, aber auch von Philosophen und selbst von beteiligten Politikerinnen geteilt. In den Sozialwissenschaften hat deshalb eine breite Diskussion über die Verfassungsmäßigkeit von Grundrechtseinschränkungen bei der Bekämpfung von Corona begonnen. Mein Kollege Andreas Beckmann stellt uns einige Positionen vor.
Wir werden in der politischen Debatte nach dieser Corona-Lage alle miteinander viel verzeihen müssen.
Ausgerechnet auf dem Höhepunkt des Kampfes gegen die Pandemie deutete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im ZDF Gewissensbisse an. Er hatte auch allen Grund dazu, meint der Potsdamer Historiker René Schlott. Mit vielen ihrer Maßnahmen hatte die Bundesregierung Grundrechte verletzt. Angefangen mit der Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit, die wochenlang außer Kraft gesetzt waren.
Ich könnte noch nennen, das Grundrecht auf Asyl wurde tatsächlich eingeschränkt durch die geschlossenen Grenzen. Die Reisefreiheit, ja selbst die Freizügigkeit innerhalb des Bundesgebietes war ja zeitweise nicht mehr intakt, als etwa Landesgrenzen zwischen Mecklenburg und Brandenburg errichtet worden sind oder zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg. Die Gewerbefreiheit war massiv eingeschränkt. Viele Gewerbetreibenden konnten ihrem Beruf nicht mehr nachgehen, waren gezwungen, ihre Geschäfte oder Restaurants zu schließen.
Für René Schlott stellen die Corona-Maßnahmen deshalb eine Art verfassungspolitischen Sündenfall dar, wie es ihn in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie gegeben habe.
Es macht mir doch eher ein gewisses Unbehagen, eine gewisse Sorge, dass wir gesehen haben, okay, es ist möglich, diese Grundrechte so massiv einzuschränken. Das hätte ich vorher überhaupt nicht für möglich gehalten. Und dass es doch zu relativ wenig Abwehrreaktionen von Seiten der Bevölkerung gekommen ist.
Evin Dalkilic, Redakteurin beim rechtswissenschaftlichen Internetportal verfassungsblog.de, beurteilt die Pandemiepolitik der Bundesregierung wesentlich entspannter.
Grundrechte sind prinzipiell einschränkbar. Tatsächlich, was unantastbar ist, ist die Menschenwürde. Aber sonst sind Grundrechte einschränkbar. Das ist per se jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Das ist auch für sich genommen noch nichts Besorgniserregendes.
Grundrechte könnten stets in einem gewissen Widerspruch zueinander stehen, sagt Evin Dalkilic. Im Falle von Corona das Recht auf Schutz von Leben und Gesundheit einerseits und bestimmte Freiheitsrechte andererseits. Dann müsse und dürfe die Politik abwägen, welches Recht sie wie weit einschränke. Es komme immer auf die Verhältnismäßigkeit an. Das bekräftigt auch Christian Pestalozza, Professor für Verfassungs- und Medizinrecht an der Freien Universität Berlin.
Bei Corona geht es um den Schutz der Gesundheit. Primär. Und das ist sicher, und da wird niemand streiten, ein legitimes Ziel, was von der Verfassung auch hochgehalten wird und teilweise auch angesprochen wird ausdrücklich.
Wenn auch in engen Grenzen, dürfen Behörden daher Grundrechte einschränken.
Das Mittel, was ich ergreife, um mich dem Ziel zu nähern oder das Ziel zu erreichen, muss geeignet sein. Ich darf also zum Schutz der Gesundheit nicht völlig abwegige Maßnahmen treffen, von denen jeder weiß oder annehmen kann, die seien gar nicht tauglich.
Wenn aber klar ist, dass eine Maßnahme geeignet ist, Leben zu retten, dann darf der Staat grundsätzlich Menschen sogar vorübergehend isolieren. Wenn nötig, darf er dabei besonders gefährdete Gruppen wie etwa Senioren sogar stärker einschränken als andere. Aber es muss in jedem Einzelfall wieder die Verhältnismäßigkeit geprüft werden, betont Christian Pestalozza. Etwa wenn die Gefahr droht, dass jemand ohne Kontakt zu anderen sterben müsste.
Eine Person, die gesundheitlich beeinträchtigt ist, die sehr alt ist, die einsam ist oder sich einsam fühlt, für die ist ein solcher Eingriff, der sie isoliert, sehr viel schwerer zu ertragen. Dann kann es sein, dass die Maßnahme, diese Isolierung, geeignet und erforderlich ist, aber für diesen betroffenen Menschen unzumutbar.
Doch Diskussionen gerade um solche Härtefälle blieben am Anfang fast vollständig aus und werden auch jetzt noch viel zu zögerlich geführt, moniert René Schlott vom Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam.
Das Parlament hatte sich eigentlich selbst entmachtet, hat gesagt, wir stellen die Notsituation nach Infektionsschutzgesetz fest. Damit hat die Exekutive erstmal freie Hand in der Ausgestaltung der Maßnahmen. Es gab faktisch keine Opposition mehr, es gab eine Art Burgfrieden. Also alle Oppositionsparteien, die wir aus dem Bundestag eigentlich kennen, haben überhaupt gar nicht die Maßnahmen in Frage gestellt. Ähnlich war es mit der Presse, der sogenannten vierten Gewalt. Ja, und auch die Judikative hat ja anfangs zu gut 100% die Maßnahmen auch juristisch gut geheißen, wenn es eben zu Prüfungen gab, die Bürger angestoßen haben. Also es gab faktisch für einen kurzen Zeitraum in diesem Land keine Gewaltenteilung mehr.
Wir können das Parlament nicht außer Kraft setzen.
Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble war es, der Ende April die Frage aufwarf, ob der Staat wirklich alles, auch elementare Freiheitsrechte, dem Schutz des Lebens unterordnen müsse oder dürfe.
Damit die Entscheidung im Für und Wider für die Menschen nachvollziehbar ist, braucht es eben die streitige Debatte.
Weder Regierung noch Behörden hatten diese Debatte verboten oder auch nur zu unterdrücken versucht. Politik und Zivilgesellschaft hielten sich aus freier Entscheidung zurück. Vermutlich aus Angst, angesichts der dramatischen Bilder aus Italien oder New York, wo die Gesundheitssysteme überlastet waren und es nicht einmal mehr gelang, die Toten würdevoll zu bestatten. Da waren in Deutschland fast alle froh, wenigstens hierzulande einen funktionierenden Staat agieren zu sehen, erinnert sich der Philosoph Stefan Gosepart von der Freien Universität Berlin.
Ich glaube, vielen Beobachtern und Beobachterinnen wie mir war gar nicht klar, dass in einem normalen Gesetz wie dem Infektionsschutzgesetz so weitreichende Möglichkeiten enthalten sind für die Exekutive. Und wir mussten darauf vertrauen, dass die Exekutive weise mit diesen Möglichkeiten umgeht. Ich finde, das hat sie im Großen und Ganzen gemacht. Aber da feiert man natürlich ein großes Risiko, weil diese Möglichkeiten können natürlich auch ganz schnell missbraucht werden.
Deshalb, so Stefan Gosepart, brauche es in einer solchen Ausnahmesituation eine wache Zivilgesellschaft, die prüft, ob die Regierung ihre Maßnahmen im Sinne des Gesundheitsschutzes stets gut begründen kann.
In der ersten Rede der Bundeskanzlerin hat sie das, wie ich finde, vorbildhaft gemacht.
Wir müssen das Risiko, dass der eine den anderen ansteckt, so begrenzen, wie wir nur können. So retten wir Leben.
Von da an wurden die Maßnahmen dann häufig auf einer Pressekonferenz relativ nüchtern und schnell verkündet und es war nicht so richtig klar, was die Erklärung dafür ist.
Gemeinsam mit einzelnen Ministerpräsidentinnen trat die Kanzlerin vor die Kameras, um Verschärfungen oder Lockerungen zu verkünden. Nach dem Infektionsschutzgesetz war und ist das legal. Der Bund erlässt die Leitlinien, die Länder sind für deren Umsetzung zuständig. Dass die Maßnahmen aber nicht vor dem Parlament verkündet wurden, erscheint vielen Verfassungsrechtlern genauso bedenklich wie die Tatsache, dass sie nicht als Gesetze beschlossen, sondern als einfache Verordnungen erlassen wurden, die auch noch Grundrechte einschränkten. Doch ausgerechnet diese Verfahrensweise brachte auch die ersten öffentlichen Debatten in Gang, sagt Evin Dalkelitsch vom Verfassungsblog.
Was eine Rolle dabei spielen könnte, mag der Föderalismus sein, dass natürlich die Kompetenzen nicht so flächendeckend beim Bund lagen zumindest, sodass wir eigentlich schon relativ früh gesehen haben, dass es Diskussionen gab einfach und dass es unterschiedliche Bedürfnisse auch gab in unterschiedlichen Regionen. Also je nachdem, wie stark eine Region oder ein Bundesland eben betroffen war oder ist von Infektionen.
In dem daraus folgenden Streit ging es aber oft weniger um rechtliche Inhalte als darum, wie sich einzelne Länderchefs profilierten, kritisiert René Schlott.
Was ich mir tatsächlich wünschen würde, ist, dass es eine Untersuchungskommission gibt, die sich nochmal genau anschaut, wie wirksam waren denn bestimmte Maßnahmen eigentlich im Hinblick darauf, wenn wieder eine Pandemie ausbricht, ob man diese Maßnahmen, zum Beispiel eine Grenzschließung, wieder durchführen sollte. Weil so eine Grenzschließung hat natürlich auch Nebenwirkungen und die dürfen wir nicht vergessen, dass es natürlich für die europäische Einigung verheerende Folgen haben kann.
Gerade die europäische Dimension der Krise ist auch für Evin Dalkelitsch in der bisherigen Debatte viel zu kurz gekommen.
Wir haben zu Beginn insbesondere nationale Maßnahmen gesehen. Andererseits haben wir jetzt natürlich auch in Form der finanziellen Hilfen sehen wir auch eine verstärkte Zusammenarbeit. Meine Vermutung ist, dass es eigentlich notwendig ist, das gemeinsam zu stemmen.
Das gilt, präzisiert Evin Dalkelitsch, vor allem für die Bewältigung der ökonomischen Folgen des Lockdowns. Die werden, nachdem der Kollaps des Gesundheitswesens erfolgreich vermieden wurde, immer mehr in den Vordergrund treten, erwartet auch der Philosoph Stefan Gosepart.
Ich bin etwas ängstlich, ob es nicht im nächsten Jahr, wenn deutlich wird, dass die wirtschaftliche Krise doch massiv ist, bin ich nicht so sicher, ob nicht doch viele Leute dann umschwenken und ihr Urteil über das Frühjahr 2020 nicht doch ändern werden.
Noch bewertet die große Mehrheit der Bevölkerung die Corona-Politik der Bundesregierung positiv, trotz aller Einschränkungen auch von Grundrechten.
Wir wissen nicht, ob es nicht eine zweite Welle gibt und dann wird die Maßnahmen noch mal schärfer greifen müssen und es wird auch mehr Widerstand geben.
Angela Merkel selbst hat Corona als demokratische Zumutung bezeichnet. Noch ist nicht klar, wie die Gesellschaft diese Zumutung verkraftet.